Herzlich willkommen zu unserer Folge 2 unseres Steuerfunk-Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 14. Mai 2025. Und ich darf erstmal dich, Andreas Sprenger, ganz herzlich begrüßen.
Ein liebes Hallo aus Freiburg, aus Südbaden, in genau. Die badische Hauptstadt.
Hallo auch zurück aus der Karlsruher Residenzstadt. Mein Name ist Sebastian Loser. Herr Sprenger ist Steuerberater aus March bei Freiburg. Ich bin Sebastian Loser, bin Finanzbeamter. Wir nehmen den ganzen Podcast in unserer Freizeit auf, wollen da einfach ein bisschen über Lohn und Gehalt schwätzen, so wie uns der Schnabel gewachsen ist, so wie wir das auch ab und zu sonst mal tun, um uns einfach auszutauschen, was beim anderen jeweils geht. Wird immer so um Lohnsteuer, sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen gehen. Und natürlich, das Ganze ist keine Rechtsberatung. Wir tauschen unsere Gedanken zu den Themen hier nur aus. Wenn jemand wirklich wissen will, wie es rechtlich richtig geht und es auch noch absichern will, dann sei ihm die Folge 1 von unserem Podcast empfohlen. Da haben wir ja lange über die Anrufungsauskunft und über die Auskunft nach § 28h SGB 4 gesprochen. Und ich hoffe, Andreas, ich habe jetzt alles richtig gesagt.
Ja, perfekt. Ja.
Und dann können wir eigentlich so ein bisschen zum Überblick kommen. Heute haben wir zwei Themen uns ausgedacht, wie wir besprechen wollen. Das eine ist das Herrenberg-Urteil zur Sozialversicherung. Da bin ich schon unheimlich gespannt drauf, weil gehört habe ich davon schon, aber so richtig wissen, da hilfst du mir hoffentlich jetzt danach auf die Sprünge. Und als zweiten großen Themenblock würden wir dann in die erste Tätigkeitsstätte einsteigen. Und ich glaube, dann können wir doch gleich mal reinspringen in dieses schöne Urteil der Sozialversicherung.
Ja, zumal es ein württembergischer Verursacher war, ne? Das war die Musikhochschule in Herrenberg im Schwäbische. Und die hatte Besuch bekommen von der Deutschen Renteversicherung Bund. Und da ging es um die Frage, sind Musiklehrerinnen oder Musiklehrer selbstständig oder sind sie sozialversicherungsrechtlich Beschäftigte? Und es gibt schon immer Diskussionen, wann ist jemand selbstständig, wann ist jemand nicht selbstständig. Das kennen wir schon lange. Und die Bandbreite geht wirklich vom armen Kellner, der sich in Münchner Biergarten 5 Bierbänke pachtet und hat selbstständig der Leberkäse-Semmel von der Theke rüberträgt zu seinem Biertisch. Also da gab es schon Missbrauch. Aber wir hatten so im Bereich der Referent, der Vortragende, der Lehrer eigentlich immer so ein bisschen Gentleman Agreement, dass die halt im Grunde genommen zwar schon durchaus zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein müssen, aber sie bestimmen, weil sie Lehrende sind, eigentlich den Inhalt ihres Vortrags so weit, dass man gesagt hat, also die sind selbstständig. Und jetzt kam mit dem Herrenberg-Urteil, 26. oder 28. 26.22, so ein bisschen die Überraschung. Eine Musiklehrerin hat das BSG entschieden, die sei tatsächlich nicht selbstständig, sondern Arbeitnehmerin. Und das war deswegen so spannend, weil das Bundessozialgericht eigentlich diese organisatorische Eingliederung stärker gewichtet hat. Also manche von uns oder von Ihnen kennen uns ja, den Sebastian Lohse und den Andreas Sprenger. Und Sebastian, also wenn ich irgendwo einen Vortrag halte bei der Steuerberaterkammer Stuttgart, dann ist ja klar, ich muss einen Termin abstimmen.
Aber du hast relativ viele Merkmale für Selbstständigkeit, weil klar, der Termin ist abgestimmt, aber du gestaltest ja den Inhalt völlig frei. Und wenn du krank bist, dann war es das halt.
Dann hat sich's halt. Ja, klar, hat jeder von uns schon erlebt, der selbstständig ist. Oder, aber du nutzt halt eben Räume von der Steuerberaterkammer. Du bist dort anwesend. Du bist froh, dass bei der Steuerberaterkammer die Frau Kraus jetzt auf den Weg bringt. Und da hat das BSG gesagt, na, das schärft mal ein bisschen die Rechtsprechung nach. Und dann hatte die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger reagiert und habe gesagt, diese strengere Auslegung führt ab 1.7.24 soll angewandt werden. Für euch, Sebastian, ist diese Frage selbstständig oder nicht selbstständig nicht so wahnsinnig entscheidend, zumindest wenn es um Menschen geht, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. Ne?
Das siehst du ganz richtig, weil steuerrechtlich, wir sind ja vom Staat, egal ob selbstständig oder nicht selbstständig, bei uns sind alle gleich, sie zahlen alle das Gleiche an Steuer. Man kann auch ein bisschen streiten, es geht dann vielleicht noch um den Arbeitnehmerpauschbetrag, je nachdem oder nicht, aber das ist ja wirklich dann ein Streit um Kaisersbad in allen Fällen. Und normalerweise kommen wir zu unserer Steuer, egal ob du dich als Selbstständiger oder nicht Selbstständiger verdingst. wie du so richtig gesagt hast, natürlich ist es anders, wenn man dann irgendwo im Ausland unterwegs sind.
Genau, dann schon die Frage, können wir Lohnsteuerabzug zugreifen oder nicht. Aber jedenfalls in der Praxis ist es kein großes steuerliches Thema, aber SV-Thema. Und jetzt, worum es uns jetzt gerade geht, ist eigentlich, dieses Herrenberg-Urteil hat dann doch wilde Aufregung verursacht. Ich habe ziemlich viel Musiklehrer als Mandante und die fühlen sich tatsächlich als freie Menschen. Also es ist ganz erstaunlich, oftmals, und uns gesagt, kaum Einkommen, aber die sind gefühlt selbstständig. Und jetzt war das ein richtiges Problem, das betraf auch die IHKs und so weiter. Und jetzt hat die Politik im Grunde über den Bundesrat, und das ist der Grund, warum ich es schnell vortrage, einen Paragraph 127 SGB IV in die Welt gesetzt. Wird alle Lohnabrechner freue, SGB ist immer furchtbar, 127 SGB IV. Und es hört sich erstmal total genial an. Da steht im Grunde genommen drin, wenn jetzt die Sozialversicherungsprüfung schon da ist und es gibt Ärger im Rahmen von der Prüfung und es liegt eine Lehrtätigkeit vor, was immer auch eine Lehrtätigkeit sein soll, aber wenn eine Lehrtätigkeit vorliegt, dann sage mir über den 127 SGB IV, also wir machen eine Ruhepause bis zum 31.12.2026. Die Versicherungspflicht tritt im Jahre 25 und 26 nicht ein. Und zwar dann, wenn bei Vertragsabschluss beide Vertragsparteien, also die Schule, die IHK, die Akademie, von der selbstständigen Tätigkeit ausgingen und es der Lehrer, Lehrende auch so gesehen hat und der Lehrer, die Lehrerin dieser Übergangsregelung zustimmt. Das heißt, wer draußen in der Praxis jetzt ein Problem hat mit der Deutschen Renteversicherung Bund, mit der Frage, ist er Lehrer, Dozent, selbstständig, nicht selbstständig, der kriegt über diesen 127 SGB IV so eine Ruhe rein. Das wird dann einfach jetzt mal in die Zukunft verschoben. Wir warten mal, was die Politik macht. Und jetzt rufe bei mir immer wieder ziemlich viele Kollegen an, sage, das ist ja praktisch ein Freibrief jetzt, super. Und da wollte ich mal darauf hinweisen, mir hat es auch schon mal ein bisschen mal unter uns diskutiert, wenn keine Sozialversicherungsprüfung stattfindet, sondern ich habe das hier auf dem Schreibtisch, dann habe ich diesen Schutz auch bis am 31.12. Und zwar vom Prinzip her erstmal, es muss eine Lehrtätigkeit sein, dann müsse bei Vertragsabschluss beide Vertragsparteien von der selbstständigen Tätigkeit ausgehen, das hat man meistens auch so reingeschrieben, dann darf der Vertrag aktuell noch nicht gekündigt sein, also der muss immer noch bestehen. Und auch hier wieder, wenn die Lehrerin, der Lehrer sagt, jawohl, ich sehe das, ich stimme zu, diese Übergangsregelung bis Ende 26, dann ist es erstmal gut. Und jetzt die Gefahr für, sag mal, die Beraterschaft, da hängt noch ein böser Hake dran.
Ja, ich ahne, worauf es hinausläuft.
Und zwar, was man immer übersieht, in der Renteversicherung könne selbstständige versicherungspflichtig sein. Also wirklich jemand, der total, also definitiv selbstständig ist, hat 1000 Kunden und so weiter, aber unter bestimmten Umständen besteht eine Versicherungspflicht. Und dazu gehören zum Beispiel die Lehrer. Das ist historisch. Das hat der Bismarck eingeführt, weil auf den Landgütern gab es immer so Lehrer, Lehrer wahrscheinlich damals, die diese adelige Kinder geschult haben und die dann nachher im Grunde im Alter verhungert sind. Gibt es ja auch Romanvorlage. Und da hat er damals gesagt, also die selbstständigen Lehrer sind gesetzlich renteversicherungspflichtig. Da gibt es noch mehrere, gibt es ja bestimmte Handwerker, gehören dazu. Und dieser 127 SGB, der sagt im Absatz 1, ja, das ist gut, und dann sagt er brutal, aber Vorsicht, wenn ihr auf diese Versicherungspflicht verzichtet und sagt, nee, wir sind uns einig bis 31.12.26, dann muss Rentenversicherungspflicht als selbstständiger Lehrer bestehen. Das heißt, da muss man dann auch in der Steuerberatung seine Mandante, Musiklehrer, sagen, wenn sie es unterschreiben, dann denken Sie dran, dann sind die RV-pflichtig. Das sind die eigentlich schon bisher, aber man hat es halt meistens übersehen. Und jetzt nehmen wir an,
Und dann wären wir ja rentenversicherungspflichtig in dem Fall, wenn es selbstständige Tätigkeit ist, für den Arbeitgeber und der Arbeitnehmerbeitrag. Das heißt, 20% von der
20%,
Vergütung
genau.
sind auf jeden Fall dann beim Selbstständigen schon mal für die Rentenversicherung weg. Klar, und steuerlich kann ich es natürlich nur im Rahmen der Basisversorgung bei den Sonderausgaben nachher geltend
So ist
machen.
es. Ne? Wirkt es wahrscheinlich bei den geringen Einkommen schon aus. Oder eben, wenn es der Musiklehrer ist oder der Kunstlehrer, da könnte auch KSK, also Künstlersozialkassepflicht bestehen. Ich will immer nur warnen, wenn jetzt jemand sagt, nebenberuflich, ja, ich mache irgendwo noch Musikunterricht und dann kommt der Veranstalter, sagt, Sie können wir das jetzt unterschreiben, dran denken. Das heißt dafür, obwohl ich vielleicht im Hauptberuf abgesichert bin, aus dieser Einkünfte, aus Musiklehrer oder aus Lehrertätigkeit, muss ich Renteversicherungsbeiträge bezahlen. Und deswegen muss man diesen kleinen Hängerchen tatsächlich berücksichtigen. Oder eben KSK-pflichtig, aber das.
Also sprich, es rentiert sich lieber, jetzt gleich die Klärung herbeizuführen, bin ich
Genau.
selbstständig oder abhängig beschäftigt, als sich über die Übergangsregelung dann die weitere selbstständige Geschichte einzukaufen.
Tragisch eben, wenn man das jetzt unterschreibt und dann kommt irgendjemand und sagt, aber sie hätte jetzt seit 2 Jahren schon RV-Beiträge bezahlen müssen aus dem Gewinn. Das würde viele meiner Musiklehrer, glaube ich, Musiklehrerinnen, an den Rand des Ruins bringen.
Ja, klar, und Rentenversicherung kann ja auf 4 Jahre mindestens zurückgehen. Weiß
Zurückgreife,
gar
ne?
nicht, ja, ob es noch
Also es ist
längere
nur so ein
Wege.
Randproblem. Ist eigentlich für die steuerberatende Berufe, nochmal der Hinweis, nach dem Bundesgerichtshof kein Beratungsbereich, ist Sozialversicherung, sind wir vom Prinzip her überfordert, aber in der Praxis vielleicht doch nochmal darauf hinweisen, auch Handelsvertreter zum Beispiel sind RV-pflichtig, Selbstständige, einfach nochmal darauf hinweisen, Mandante, ihr müsst es bitte klären.
Das ist schon da auch in dem Zusammenhang letztlich gerade diese Rentenversicherungsthematik bei den selbstständigen Dozenten, Hebammen und was es da alles gibt, doch mit der Scheinselbstständigkeit auch damals 2018 rum. Nee,
Genau.
2008, das muss schon früher 2008
Nee, zu 8.
oder
Ja,
was, oder
genau.
1998.
Ja, das geht schon ewig lang,
Das ging ja
ja.
schon lange zurück und, ja, also da sieht man alte Regelungen kommen dann wieder durch die Hintertür neu auf den Tisch und müssen.
Genau, ja.
Wir dürfen einfach auch nichts vergessen. Wir dürfen nicht nur immer aufs Aktuelle schauen, sondern wir müssen auch das von gestern noch wissen.
Jo, so ist es.
Und du siehst, mit den Jahreszahlen komme ich komplett mittlerweile durcheinander. Man
Ja,
wird
gut,
alt.
aber das ist tatsächlich so, muss man überlegen. Also die Diskussion ist schon lange, ne? Gab es schon viele Regelungen, die man wieder abgeschafft hat.
Ja.
Und die Politik sagt halt, das ist schwer, das zu definieren. Aber jedenfalls, also 127 SGB IV ist tatsächlich eine gute Lösung, muss man es einfach sagen. Aber dran denke, dann besteht entweder Renteversicherungspflicht oder dann für die Bereiche künstlerisch, publizistisch, darstellend, da vielleicht KSK, dann ist sowieso entspannt.
Und ich glaube,
Das ist
davon
immer noch ein guter.
ausgehend, dass die Regelung einfach selbstredend verlängert wird, das kann man nicht nach den Diskussionen, die wir zurzeit auf Bundesebene zur Verbreiterung der Bemessungsgrundlage in der Rentenversicherung reden, ist das, glaube ich, eher illusorisch, dass die Politik dann die Regelung einfach ausweitet.
Ja, klar. Gut, es geht ja natürlich auch tatsächlich um Schutz im Alter, muss man
Ja,
auch der Fairness halber
klar.
zugeben, so sehr das wehtut, 20%. Ich habe eben Mandanten, die jetzt gar nichts mehr haben im Alter. Und ja, klar. Also das ist ein
Also
spannendes Thema, aber
den
jedenfalls.
Schutzbereich, den wollen wir ja gar nicht absprechen. Das ist ja meistens, wie du ja gesagt hast, wenn es im Zusammenhang halt mit einem Hauptberuf eine nebenberufliche Tätigkeit von ein paar Stunden ist, dann ist halt
Da ist halt blöd, ne?
genau ungeschickt.
Also da ist dann Bieder, ne? Oder selbst bei euch Beamte zum Beispiel, meine ich, wäre es ein Problem.
Würde wahrscheinlich genauso durchschlagen,
Ja, dann hätte ich
weil
beides.
genau, dann
Und das bringt ja gar nichts, ne?
würde man halt in die Rentenversicherung einzahlen und später würde wahrscheinlich die Pension um die Rentenzahlung gekürzt.
Super.
Aha, auch was
Ja,
wert.
auch was
Aber ich glaube,
wert.
das führt uns an der Stelle dann weit weg. Gut,
Also gut, das
aber.
war das, was mir da aufgefallen ist, ja, oder was uns aufgefallen ist, genau. Und
Und.
dann, Sebastian, hatte man eigentlich, mir kam so über die Reisekosten drauf, gell?
Ja.
Dass das ein Thema ist und also ich stimme dir zu, Reisekosten ist ein Thema, ja.
Dann würde ich einfach mal anfangen, nachdem du jetzt der Aufmacher beim Herrenberg-Urteil gemacht hast, mache ich mal der Aufschlag beim Reisekostenrecht. Und ich würde halt beim Reisekostenrecht, wie ich das immer mache, ausgehen davon erstmal, Reisekostenrecht heißt ja abwesend von der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte. Was die Wohnung ist, das ist da, wo wir daheim schlafen, wo die Familie ist. Das kriege man auch eher zusammen. Und dann schauen wir uns doch mal an, was so eine erste Tätigkeitsstätte ist. Und wir haben ja tatsächlich das Glück mit dem neuen Reisekostenrecht, da seit dem Jahr 2015 steht es ja Gott sei Dank im Gesetz mittlerweile drin. Wenn wir überlegen, diejenigen, die schon lange Lohn abrechnen, werden sich daran erinnern, früher haben wir mit der regelmäßigen Arbeitsstätte rumgemacht und wie oft da die Gerichte Neuerungen reingebracht haben, wie oft sich das geändert hat. Und Gott sei Dank hat dann der Gesetzgeber ein Einsehen gehabt und hat es ins Gesetz geschrieben. Paragraph 9 Absatz 4 Einkommensteuergesetz, wer es nachlesen will, da steht's. Und in diesem Paragraph 9 Absatz 4 Einkommensteuergesetz, da ist jetzt eben definiert, was diese erste Tätigkeitsstätte ist. Und wir schauen uns dann auch gleich, denke ich, an, was das für eine Bedeutung dann im steuerlichen Sinn hat. Und wenn wir da reinschauen, dann sehen wir halt, wichtig ist oder grundlegend ist eine ortsfeste betriebliche Einrichtung beim Arbeitgeber oder beim Kunden des Arbeitgebers. Im Gesetz heißt es dritten. Wenn man dann in die Verwaltungsanweisung reinschaut, sieht man, die Verwaltung reduziert es auf den Kunden des Arbeitgebers. Die dauerhaft, und dauerhaft ist dann wiederum definiert mit unbestimmter Zeit, mehr als 48 Monate oder bei einem befristeten Arbeitsverhältnis für die gesamte Dauer der Befristung. Und das ist die erste Tätigkeitsstätte. Das ist erstmal der Begriff, wo eine erste Tätigkeitsstätte ist, also so eine ortsfeste betriebliche Einrichtung beim Arbeitgeber oder Kunden des Arbeitgebers, die man dauerhaft aufsucht. Und damit es steuerlich dann auch eine wird, muss ich als Arbeitgeber oder darf ich als Arbeitgeber diese ortsfeste Einrichtung dem Arbeitnehmer als erste Tätigkeitsstätte zuweisen. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das ist, obwohl das jetzt schon 10 Jahre im Gesetz drin steht, noch nicht richtig angekommen, diese Zuordnungsgeschichte. Aber ich glaube,
vor allem diese Zuordnung, selbst wenn die harmlos herkommt, löst sie eine entscheidende Konsequenz aus, ne, Sebastian?
Ja, genau. Ich kann damit steuern. Hat jemand eine Auswärtstätigkeit oder hat er eben eine erste Tätigkeitsstätte? Wir schauen uns gleich an. Ganz frei steuern kann ich nicht, aber ich kann sehr weit da eine Steuerung vornehmen bezüglich dieser Zuordnungsentscheidung.
Wo mir das immer auffällt, ja. Um zu sagen, warum das Thema interessant ist, mache ich auch Einkommensteuererklärungen. Und wir holen tatsächlich verhältnismäßig viele Werbungskosten über diesen Bereich erste Tätigkeitsstätte. Weil gelegentlich, oder wir haben immer mal den Fall, wo jemand wirklich keine, oder wenn wir prüfen, ob er erste Tätigkeitsstätte hat, wenn wir feststellen, hat er keine, dann können wir häufig tatsächlich Tagesspäße absetzen, weil der Gedanke, dass alle Arbeitgeber umfangreich Tagesspäße bezahlen, der ist so nicht gegeben. Das ist schon mal bei jemand, der Dienstreise macht oder glaub, bei euch Beamte, das glaub, da ist vollkommen klar. Ne? Ja. Aber es gibt einfach Menschen, unser Nachbarskind, also Nachbarfamilie, der sucht Leck in Wasseranlage und der hat keine erste Tätigkeitsstätte, definitiv nicht, können wir nachher mal besprechen. Und da zahlt aber der Arbeitgeber keine Tagesspäße, da kommt er gar nicht drauf. Ja. Und kannst du denken, wenn du die Steuererklärung machst, ist es natürlich hilfreich. Aber was zahlt der Arbeitgeber? Ein Fahrtkostenzuschuss für die Wegstrecke von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte. Was natürlich jetzt bisschen uncool ist. Ja. Und ich muss ja immer mühsam erklären. Auch dem Finanzamt verständlich gegenüber, erkläre erstmal mit der ersten Tätigkeitsstätte, haben wir eine oder haben wir keine.
Also fangen wir doch erstmal an. Ich würde sagen, wir fangen von oben an. Ortsfeste betriebliche Einrichtung sagt ja schon eigentlich alles. Es muss halt ortsfest sein. Das heißt, ich kann keine erste Tätigkeitsstätte in einem LKW oder in einem Schiff haben. Mhm. Und es muss eine betriebliche Einrichtung sein. Das heißt, es muss irgendwas vom Betrieb halt dort sein. Das heißt, wenn das nur ein nacktes Grundstück wäre, wäre es auch ein bisschen wenig. Aber das wird schon schwer, da eine erste Tätigkeitsstätte zu machen, sondern es ist halt normalerweise, und da kommt ja auch das Gedankengut her, man hat ja zeitgleich das Bundesreisekostenrecht damals überarbeitet. Und das kommt schon ein bisschen aus dem öffentlichen Dienstrecht raus. Und da hat halt jeder im öffentlichen Dienst Beschäftigten eine Zettel, wo draufsteht, du bist der Stätte sowieso zugeordnet und da ist deine erste Tätigkeitsstätte. Und aus dem Gedankengut kommt das Ganze ein bisschen raus. Und da muss man halt ganz klar sagen, okay, wenn man von dem immer ausgeht und sich überlegt, ortsfeste betriebliche Einrichtung, ich brauche also ein Gebäude, im Zweifel einen Zaun drumherum und da soll der Arbeitnehmer tätig werden, dann passt das schon. Also das heißt, mobile Bauwagen oder der Baucontainer wird ein Problem werden. Das wird keine erste Tätigkeitsstätte sein. Ausnahme natürlich, man ist dann in Stuttgart 21 oder am Berliner Flughafen beschäftigt und die Baucontainer sind halt dort schon verwachsen.
Also das wollte ich gerade fragen. Also ich bin extrem fantasiereich, vielleicht manchmal ein bisschen lustig, aber ich brauche immer ein Bild. Und was mich am meisten tatsächlich ein bisschen verblüfft hat, war die Feststellung vom Bundesfinanzhof, da glaube der Frankfurter Flughafen war es, ist eine erste
Ja,
Tätigkeitsstätte.
schon
Und ich
Zaun
bin,
drumherum.
genau, und ich bin natürlich, ich finde es immer total faszinierend, ich fliege ja nicht so viel, aber wenn man sich vorstellt, naja gut, da geht außenrum ein Zaun, und zwar ein ordentlicher Zaun, und der ist sicher mehrere Kilometer lang. Und da das, hat das gesagt, es, auch zum Beispiel ein Asphaltwerk irgendwo in einem Steinbruch oder weiß ich was, irgendwie so eine, oder so ein Campus von der Universität, links Gebäude
Ja.
378, 12, rechts 379, 17, hinter Laborgebäude, vorne. Auch das ist, obwohl man vielleicht manchmal durchspaziert und denkt, ist auch schön hier, das sind erste Tätigkeit schon, Sebastian, oder?
Ja, genau. Also, und es ist halt eben tatsächlich so, wenn da der Zaun drumherum ist, das eine erste Tätigkeitsstätte. Also der
Genau.
Arbeitgeber kann da wirklich dann nur sagen, ich kann dich ganz oder gar nicht diesem Bereich zuordnen. Und wenn er es eben tut, ist es eine erste Tätigkeitsstätte. Wenn er es nicht tut, schauen wir gleich noch weiter, was dann passiert. Aber im ersten Schritt ist das tatsächlich so, ich muss mir als Arbeitgeber erstmal überlegen, habe ich so eine ortsfeste betriebliche Einrichtung, wo mein Arbeitnehmer hinkommt? Wenn ja, kann ich ihn dort zuordnen? Und das ist eine freie Entscheidung des Arbeitgebers, die ich da letztlich tätigen darf und sagen kann, hier im steuerlichen Sinne soll der eine erste Tätigkeitsstelle dann an diesem Ort haben.
Also, was der Vorteil ist, wenn man zuordnet, man hat es definiert. Ne? Weißt du,
Ja,
wie du siehst, Sebastian,
das ist,
wenn
also
ich sage, der Sebastian Loser ist jetzt im Gebäude 870 tätig oder der Andreas Sprenger in der Kanzlei, dann ist es eine Zuordnung. Dann habe ich es
genau.
erledigt. Ne?
Also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan der Zuordnung, weil dann weiß ich einfach als Arbeitgeber, da habe ich ihn zugeordnet. Da sind also die steuerlichen Folgen, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte zu ziehen. Und wenn er eben weder in der Wohnung noch an dieser Stelle tätig ist, wo ich die erste Tätigkeitsstätte zugeordnet habe, dann bin ich auf Auswärtstätigkeit. Dann habe ich klare Verhältnisse. Und Andreas, du kennst mich lang genug. Ich bin immer für klare Verhältnisse. Das ist immer das Einfachste. Und dann passt es unterm Strich.
Ja, Sebastian, auch aus Beratersicht, das, der Käse ist immer dieses Rumdiskutieren. Ich sage immer, Leute, jetzt macht Butter bei die Fische und definiert es halt. Und was mir jetzt gerade im Fall einfällt, ich habe jetzt jemand, der arbeitet, also ein Mandant, der arbeitet ganz im Norden oben, hat dort erste Tätigkeitsstätte und eine doppelte Haushaltsführung. Und jetzt war es dem Arbeitgeber zu teuer gewesen, wegen dem Dienstwagen. Und jetzt hat der Arbeitgeber gesagt, Dienstsitz für Sie, Herr so und so, ist jetzt Ihre Wohnung hier in Südbaden. Das Einfamilienhäusle. Und da muss ich dann immer sagen,
Das
also ich
geht
höre
nicht
es schon bei
auf.
dir. Der Sebastian Loser hat schön gesagt, eine betriebliche Einrichtung. Und ich glaube, Sebastian, also es gibt, glaube ich, keine endgültige Entscheidung vom BFH, aber Randziffer 4 vom BMF schreibe, da steht einfach drin, das Homeoffice ist ein, also ich sage immer ein Nix. Das tut
Also
jetzt nicht weh, aber es löst auch nichts.
genau, aber wir haben alte Rechtsprechung dazu ja schon gehabt, dass also aus häuslicher Arbeitszimmer und so weiter eben keine betriebliche Einrichtung wird. Und daher ist die Verwaltung sich da recht sicher, dass das auch halten wird vor Gericht, dass man da einfach sagen muss. Also eine Zuordnung in die Wohnung, selbst im Homeoffice in der Wohnung, das funktioniert nicht. Es muss also eine außerhalb der Wohnung belegene ortsfeste betriebliche Einrichtung sein. Wenn man ins Gesetz reinschaut, spricht das Gesetz auch bei einer Auswärtstätigkeit immer Abwesenheit von der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte.
Genau.
Es unterstellt also, das sind rein begrifflich zwei verschiedene Bereiche, die nicht zusammenfallen können.
So ist es ja.
Und das muss man einfach im Hinterkopf haben, das funktioniert halt nicht. Zuordnungsentscheidung immer zu einer betrieblichen Einrichtung vom Arbeitgeber oder aber natürlich auch ein Kunden des Arbeitgebers. Ich habe es bewusst eingeschränkt, das kannst du ja schon denken, warum? Weil natürlich, wenn man das Gesetzeswortlaut liest, da steht eben drin, es kann eine ortsfeste betriebliche Einrichtung des Dritten sein, dann könnte ich natürlich auf die Idee kommen, naja, ortsfeste Einrichtung eines Dritten, wo mein Arbeitnehmer mit einer gewissen Regelmäßigkeit vorbeigeht, der fährt regelmäßig auf dem Heimweg an der Poststelle vorbei, um Briefe einzuwerfen, dann gehe ich vielleicht her und ordne in dieser Poststelle zu. Und da sagt die Verwaltung dann eben, nein, deshalb die Einschränkung, es muss ein Kunde des Arbeitgebers sein. Bei der Post ist der Arbeitgeber der Kunde von der Post und nicht andersrum. Das funktioniert also nicht. Sondern diese Zuordnung ginge eben nur zu einem Kundenbereich. Und da muss man dann auch sagen, damit die Zuordnung auch hält, muss man den Kunden dann auch doch als Arbeitnehmer regelmäßig aufsuchen. Also man kann eben nicht sagen, ich habe einen Kunden in den USA und da ordne ich dir jetzt dich mit erster Tätigkeitsstelle zu und da gehst du alle 10 Jahre mal hin. Da wird die Verwaltung sagen, das ist nicht die Zuordnung zur ersten Tätigkeitsstätte, die ist nicht klar definiert, die Zuordnung. Und dann werden wir gleich sehen, dann fallen wir auf die zeitlichen Kriterien zurück.
Sebastian, was mir noch gefallen hat bei dir vorhin, dieses dauerhaft. Das ist eine schöne Regelung. Sie zeigt ja auch, dass der BFH eigentlich die Verwaltungsmeinung, würde ich mal sagen, zu 98% bestätigt hat. Aber erstens, das dauerhaft ist noch entscheidend.
Ja.
Weil dauerhaft heißt eigentlich bis auf Weiteres oder mehr als 48 Monate, so. Das ist praktisch der Lothar Matthäus, wenn man dem sagt, was ist dauerhafte Ehe, sagt der Lothar Matthäus wahrscheinlich, ja, ist bereits dauerhaft. Ja, das, was ist dauerhaft, weiß ja niemand. Und da hat es der BFH, hat es ja extrem weit ausgedehnt in seiner alten Rechtsprechung. Da hat der Gesetzgeber gesagt, komm, jetzt machen wir 48 Monate. Das heißt, zum Beispiel so eine Montage oder so für über 3 Jahre wäre noch nicht dauerhaft. Aber alles, was bis auf Weiteres ist, oder länger wie 48 Monate führt zu einer Dauerhaftigkeit.
Genau, also man muss immer sagen, wenn ich jemanden habe, den ich in einer betrieblichen Einrichtung zuordnen will, der hat ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, dann kann ich das eben bis auf Weiteres machen. Dann sagt die Finanzverwaltung automatisch, das ist dauerhaft. Und dann eben, wenn ich sage, ich möchte ihn eben zeitlich befristet irgendwo hinschicken, da sind wir natürlich auch in den Bereichen Arbeitnehmerentsendung ins Ausland, wenn ich jemanden mal dorthin schicke oder sowas. Wenn ich ihn dir dafür 1 oder 2 Jahre von seinem normalen Arbeitsort wegschicke, dann soll das eben gerade nicht sofort zum Wechsel der ersten Tätigkeitsstätte führen, weil man dann einfach sagen muss, der geht da ja gar nicht dauerhaft hin.
Und dieses dauerhaft bezieht sich auf die Dauer des Dienstverhältnisses, ne?
Ja.
Also ich will natürlich, du ahnst schon, worauf ich jetzt raus will, Zeitarbeitnehmer.
Ja.
Und da muss man ein bisschen Acht geben. Ne? Also denk mal, du widersprichst mir, aber wenn ich jetzt jemanden, den Andreas Sprenger, einstelle und sagt, Andreas Sprenger wird als von der Zeitarbeitsfirma, kriegt einen befristeten Arbeitsvertrag von, nehmen wir an, 12 Monate und er ist in diesen 12 Monaten bei der Firma Schokoladenmanufaktur Loser eingestellt, also dort ausgeliehen, dann entsteht eine erste Tätigkeitsstätte, weil ich für die Dauer meines Dienstverhältnisses 12 Monate befristet, genau, von der Zeitarbeitsfirma, liebevoll in dem Schokoladentopf bei der Patisserie Lose rühren darf. Und dann entsteht dort eine erste Tätigkeitsstätte, weil dann sagt man, da ist es dauerhaft aufs Arbeitsverhältnis bezogen.
Genau, also das ist eben der entscheidende Unterschied. Auch da sieht man eben, wo es herkommt aus dem öffentlichen Dienstrecht. Da gibt es normal nur das unbefristete, dauerhafte Arbeitsverhältnis. Und dann hat man aber eben diesen Clou gehabt und hat gesehen, okay, es gibt aber auch befristete Arbeitsverhältnisse und hat eben gesagt, gilt ja nicht nur für den Leiharbeitnehmer, sondern für jedes befristete Arbeitsverhältnis. Wenn ich halt für den Zeitraum der Befristung irgendwo zugeordnet werde, dann kann es ja, wenn mein Arbeitsverhältnis nur 2 Jahre geht, kann ich ja gar nicht auf die 48 Monate oder länger kommen.
Genau.
Und auch da ist es halt dann ja so, dass ich sagen muss, okay, wenn ich als Leiharbeitnehmer eingestellt werde, um genau diese Tätigkeit dort zu machen, und ich werde dann dort zugeordnet, dann ist klar, dann habe ich dort meine erste Tätigkeitsstätte. Der unbefristet bei der Zeitarbeitsfirma eingestellte Leiharbeitnehmer, da könnte es natürlich anders sein.
Genau, wenn man dem sagt, sie sind jetzt für 1 Jahr in der Patisserie loser, dann aber unbefristet beim Zeitarbeitsfirma eingestellt, dann hätte ich dort keine erste Tätigkeitsstätte, weil es nicht dauerhaft ist. Ne?
Genau.
Und das will man ja oft, weil man dann natürlich die Reisekosten, vor allem die Fahrtkosten halt leicht erstatten will.
Ja.
Aber das ist, also damit haben wir das bisschen das dauerhaft geklärt.
Genau, und also und wenn wir eben jetzt dann gucken, wir haben ja jetzt die Begrifflichkeit mal durch, jetzt hätten wir also diese Zuordnungsentscheidung des Arbeitgebers und man muss sich ja schon mal sehen, ich finde immer, als Finanzbeamter haben wir uns da viele Jahre und ich glaube, wir tun uns teilweise heute noch schwer, mit dieser Zuordnung sehr schwer getan, weil es ja eigentlich völlig ungewohnt ist, dass ich im Steuerrecht als Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer zusammen sagen kann, ich ordne dich dort zu. Und dann hat es die steuerliche Konsequenz, dass es jetzt Fahrtenwohnung erste Tätigkeitsstätte sind oder ich ordne dich nicht zu mit der Folge, es ist unter Umständen Auswärtstätigkeit. Und man muss sich schon überlegen, als Finanzbeamter, da flattert schon mal das Herz und man sagt, hups, Gestaltung und wir haben ja da Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten, das klingt ja schon so. Aber da lässt es der Gesetzgeber tatsächlich mal zu, dass ich als Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer zusammen eine Entscheidung treffe, weil man einfach gesagt hat, in diesem Massenverfahren mit den vielen Arbeitnehmern ist es einfach gut, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer hier leicht und unkompliziert das festlegen. Und dann haben wir die steuerlichen Folgen auch definiert. Wenn es eine erste Tätigkeitsstätte gibt, dann haben wir ja Fahrtenwohnung, erste Tätigkeitsstätte, genau. Nur die Entfernungspauschale, die 30 beziehungsweise ab dem 21. Entfernungskilometer die 38 Cent. Es gibt keine Verpflegungspauschalen, es gibt auch nichts steuerfrei, auch der Fahrtkostenersatz wäre nicht steuerfrei. Man kann die Fahrtkosten ja allerhöchstens pauschalieren, mit Ausnahme natürlich wieder, wie immer, man hätte ein steuerfreies Jobticket, dann hätte man doch mal ausnahmsweise die Steuerfreiheit. Da haben wir ja dann den ökologischen Faktor mit drin.
Aber Sebastian, was jetzt lustigerweise bei mir immer wieder kommt, bei größeren Arbeitgebern, die Befürchtung, wenn ich sage, also nehmen wir an, ein Vertriebler, man könnte das jetzt mal einfach mal auf den Punkt bringen, mit einem schönen Auto, obere Preisklasse, und da regelt man und sagt, okay, also Sie sind zuständig für den Vertrieb im Bereich Süddeutschland und Nordwürttemberg als Beispiel. Und sie werden keiner Stelle beim Arbeitgeber zugeordnet. Und tatsächlich gehen wir davon aus, der Mensch tatsächlich 5 Tage in der Woche unterwegs oder ausschließlich im Homeoffice tätig. Aber dann hätte man tatsächlich, Sebastian, jemand ohne erste Tätigkeitsstätte.
Richtig.
Und da gibt es immer Ängste draußen. Ich verstehe gar nicht, warum. Ich reg mich immer auf. Sag, es gibt Menschen ohne erste Tätigkeitsstätte.
Genau. Es ist ja auch ausdrücklich definiert. Man sieht es ja schon, eine erste Tätigkeitsstätte. Genau. Und daraus gibt es natürlich eine oder keine erste Tätigkeitsstätte. Genau. Und letztlich sieht man das ja dann am Auffangtatbestand. Sollte der Arbeitgeber nicht zuordnen, dann steht er im Gesetz weiter drin. Dann prüft das Finanzamt und auch der Arbeitgeber muss es letztlich natürlich schon vorweg prüfen, ob der Arbeitnehmer an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers oder eines Kunden des Arbeitgebers, dann kommt wieder das dauerhaft, genau, mit der gleichen Hinterlegung bis auf weiteres, mehr als 48 Monate beim befristeten Arbeitsverhältnis für die komplette Dauer der Befristung. Und wenn er das hat, dann schauen wir, geht dieser Arbeitnehmer arbeitstäglich 2 Tage je Woche oder ein Drittel der wöchentlichen Arbeitszeit an so eine Einrichtung? Ist das der Fall? Dann würde dort die erste Tätigkeitsstätte entstehen, qua Gesetz. Da komme ich gar nicht drum rum. Hier muss man aber sagen, während bei der Zuordnung ist es egal, wie oft ich den Ort aufsuche. Genau. Da entscheidet der Arbeitgeber, wenn du da ab und zu vorbeikommst, und das ab und zu ist gerichtlich noch nicht geklärt. Ich sage da immer, ich würde immer so gucken, 2-3 Mal im Monat sollte man da schon vorbeikommen an dieser Einrichtung, dann ist es auf jeden Fall im sicheren Hafen, dann ist die Zuordnung hinterlegt. Dann kommt es aber überhaupt nicht drauf an, was der Arbeitnehmer dort macht. Und du hast es so schön bildlich gemacht, ich versuche das auch mal. Also es ist dann egal, ob der Arbeitnehmer dort richtig gehaltvolle Arbeit macht, wenn er dort zugeordnet ist, oder nur zum Nasebohren kommt. Wäre völlig wurscht. Während jetzt, wenn wir keine Zuordnung haben und fallen in diese zeitlichen Kriterien, dieses arbeitstäglich 2 Tage je Woche, 1/3 der Arbeitszeit, dann kommt es auf die Qualität der Arbeit plötzlich auch noch, genau, an. Dann muss er dort wirklich was schaffen. Wenn er also nur vorbeigeht, um den Chef zu ärgern, ist die Frage, ob das Arbeit ist. Da kommt es also dann aber auf die Qualität an. Er muss dort seine eigentlichen Arbeiten machen. Das BMF-Schreiben sagt da so schön, reine Vorbereitungshandlungen zur Arbeit. Also der Laster beladen, zum Beispiel, genau, ein Maler, der morgens jeden Morgen in die Firma fährt, dort die Tapete und die Farbe einlädt, dann weiter zum Kunden fährt, der ganze Tag malert, abends wieder zurückkommt, der Auftrag zurückgibt und nach Hause fährt. Der hätte erstmal, wenn ich den nicht zuordne, keine erste Tätigkeitsstätte. Dann würde man ja in den Auffang kommen. Jetzt arbeitstäglich sucht er so eine betriebsfeste, ortsfeste, betriebliche Einrichtung auf. Das macht er auch dauerhaft und regelmäßig jeden Arbeitstag. Weil die Qualität der Arbeit dort aber nicht ausreicht, entsteht auch durch die zweite Auffangvorschrift im Gesetz keine erste Tätigkeitsstätte. Und dann haben wir den Fall, den du vorher auch meintest, jetzt haben wir einen mit keiner ersten Tätigkeitsstätte.
Genau. Und die ist natürlich toll. Erstens, Geld wäre der Vorteil, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte. Und zum Zweiten, sage ich immer, das machen wir aber im zweiten Teil, der Kussfall, ne? Wenn der ohne erste Tätigkeitsstätte seinem Schatz oder seinem Haustier einen Kuss gibt, ich sage immer um 7.55 Uhr, sagt Tschüss, mhm, und der kommt um 16 Uhr wieder zu Hause an, dann hat er eine Auswärtstätigkeit, weil er außerhalb seiner Wohnung ist, außerhalb einer Tätigkeitsstätte, hat nämlich keine. Und das ist eben die Grund, aber das schauen wir später an.
Genau, aber das ist eben der Hintergrund, warum es eben so wichtig ist, diese Sachen sauber mal durchzudeklinieren und zu überlegen, was hat sich da getan. Und ich gebe dir recht, ich denke auch, die Rechtsänderung in 2015 da, die ist oft nicht angekommen. Man hat einfach gesagt, er hatte bisher regelmäßige Arbeitsstätte und jetzt hat er halt eine erste Tätigkeitsstätte. Und man hat diese gesetzliche Änderung, die sich da ergeben hat, dieses neue Zusammenspiel, nicht immer überprüft in jedem Fall. Und ja, das ist natürlich schon eine wichtige Systematik, weil da hängt halt steuerlich vieles mittlerweile dran.
Und warum wir eigentlich so ein bisschen auf die Idee gekommen sind, das nochmal die erste Tätigkeitsstätte. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen, ja, so ein Mist, ich habe erste Tätigkeitsstätte, aber ich mache doch da gar nicht viel. Und also, ich weiß nicht, mir gefällt das Piloteurteil tatsächlich am besten oder dieses, ja, wir haben eins beim BFH und eins jetzt beim Finanzgericht Köln. Und der Sebastian, der Fall, war eigentlich typisch. Da muss sich jemand ständig, das war der BFH-Fall, ständig von irgendwelchen Flughäfen in Deutschland da um die Welt chatten. Und hat eben schon immer, glaube ich, im Zug gefahren, im Auto und weiß ich, nach Hamburg, nach Düsseldorf, nach Stuttgart. Und hat dann zum Finanzamt gesagt, so, von Freiburg nach Stuttgart, wenn ich da abfliegen muss, kriege ich meine 30 Cent pro Kilometer Dienstreisegrundsätze. Und für Frankfurt hat es, glaube ich, es war eine Pilotin, hat sie gesagt, für Frankfurt will ich das auch. Und da hat das Finanzamt gesagt, nein. Weil in deinem Dienstvertrag steht drin, Homebase oder Stationierungsflughafen ist Frankfurt. Und da sagt sie, aber ich mache doch in Frankfurt gar nichts, habe kein Büro, kein Spind, nichts. Und ich glaube, das ist für mich, also für mich entscheidend. Der BFH hat entschieden, aber du machst dort einen Teil deiner berufstypischen Tätigkeit. Das mag zwar ein geringer Teil sein, aber das ist einfach hier erfüllt, nämlich die
Das, ja.
Flugvorbereitung, ne?
Aber ich finde dieses Urteil unheimlich schön, weil da sieht man eben diese Zuordnungsentscheidung von
Genau.
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu sagen, da ist die erste Tätigkeit, die wird so hoch durch das Gericht, und auch durchs Gesetz gewichtet, dass man da einfach sagen muss, das ist genau das, auf das es entscheidend hier ankommt, dass man sagt, hier soll eben gerade keine Diskussion entstehen. Und das ist das,
Genau.
was ich vorher meinte, klare Verhältnisse schaffen, wie in jeder Ehe auch. Das passt dann
Und
schon.
der Streifepolizist genauso, ne? Der war den ganzen Tag unterwegs in der Stadt, hat wahrscheinlich Parkzettel, Strafzettel verteilt, weiß ich was, und war wirklich nur wenig also der, ich glaube, Ordnungsdienst war es, und war aber halt wenig im Büro. Aber er, was hat er im Büro gemacht? Seine eigentliche Tätigkeit, nämlich Protokolle und halt die Strafzettel da erfasse. Und da hat auch da der BFH gesagt, das reicht bereits aus, also wenn eine Zuordnung da ist und man übt dort einen, wenn auch geringen Teil seiner eigentlichen Berufstätigkeit aus, dann ist man in der ersten Tätigkeitsstätte drin. Und dann hat man halt den Nachteil, der Weg von daheim zur ersten Tätigkeitsstätte ist halt steuerlich benachteiligt, ne?
Genau. Also muss man einfach so sehen. Ja, ist vielleicht eine Benachteiligung. Auf der anderen Seite, wie gesagt, man hat dann aber klare Verhältnisse und weiß, dort läuft es eben steuerlich nach Variante A. Wenn ich nicht dorthin gehe, habe ich die steuerliche Variante B. Und ich habe halt auch keine Diskussionen dann hinterher, weil dann habe ich es ja wirklich eine klare Regelung.
Genau, und ich denke mal, die Rechtsprechung ist stabil. Ne? Weiß man, wie
Ja.
es einfach liegt eine Zuordnung vor. Das nochmal zusammenfassend: Es liegt eine Zuordnung vor und die ist dauerhaft, haben wir besprochen. Dann ist im Grunde meine erste Tätigkeitsstätte gesetzt, wenn dort auch ein geringer Teil der eigentlichen Berufstätigkeit ausgeübt wird. Beim Pilot reicht es eben die Vorbereitungshandlung, beim Streifepolizist das Lichte führe, gibt noch ganz viele solche Fälle. Aber dann ist gesetzt, okay, das ist deine berufliche Heimat. Und wenn keine Zuordnung vorliegt, dann wird geprüft, das hast du ja auch schon gesagt, ob der Arbeitnehmer dauerhaft, also wirklich mit der Stabilität arbeitstäglich oder ein Drittel seiner Arbeitszeit oder 2 Arbeitstage pro Woche an einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung tätig wird. Aber da muss eine qualifizierte Tätigkeit erfolgen.
Genau. Und also man sieht es dann daran, man kann auch da wieder einfach ins BMF schreiben, zu Reisekostenrecht reingehen. Und da steht ja drin letztlich, dass die Verwaltung so ein bisschen von der Gewichtung her macht, komme ich arbeitstäglich an immer den gleichen Ort ohne Zuordnung und ich verbringe parallel auch noch ein Drittel der Arbeitszeit dort, dann sagt die Finanzverwaltung, da spricht dann vieles dafür, dass du qualitativ auch was machen musst, weil sonst würdest du nicht ein Drittel deiner Arbeitszeit dort verbringen. Da müsste man, wenn man da sagen will, da schafft man eigentlich nichts an diesem Ort, sehr viele Nachweise erbringen, um da nachweisen zu können, dass man keine erste Tätigkeitsstätte hat. Also das ist auch so ein bisschen ein Orientierungspunkt, wenn jemand eben, ja, wie jetzt mein Malerfall vorher, regelmäßig wohin kommt und er braucht für die Vorbereitungshandlungen eben ein Drittel seiner Zeit, dann ist es halt keine Vorbereitungshandlung mehr, sondern dann haben wir wirklich die Qualität.
Ja, aber Sebastian, ist okay, wenn der schnell morgens noch einen Heizkörper spritzen muss, weil er den vom nächsten Tag braucht für den Kunde. Weil dann macht er ja auch mehr wie nur der Kombi hole, ja, und 12 Farben raussuche, 3 Pinsel und eine Malerrolle. Also ich glaube, das finde ich.
Du hast ein Beispiel gebracht mit dem Schreiner, oder nicht? War doch von dir, wenn ich als Schreiner, da wird es halt wahrscheinlich so sein, dass ich halt doch einen Großteil meiner Zeit, genau, in der Schreinerei verbringe. Und jo, das Ausliefern vom Schrank oder vom Stuhl ist halt dann eben nur ein geringerer Teil meiner Arbeitszeit. Und dann ist eben klar, dann kommt es nicht mal mehr auf die Zuordnung an, weil dann auch ohne Zuordnung komme ich letztlich zu einer ersten Tätigkeitsstätte in der betrieblichen Arbeitgebereinrichtung.
Gut.
Genau, und dann sehen
also,
wir doch, wir haben es doch ganz gut so hinbekommen.
Ja, zu zweit sind wir unschlagbar, ne?
Genau. Dann würde ich vorschlagen, wir haben ja vorgenommen, uns etwas kürzer, und in der Kürze liegt die Würze, die Folgen hinzubekommen. Wir sind jetzt bei 41 Minuten. Ich würde vorschlagen, wir wünschen allen einen schönen Feierabend. Und ich sage dir einen wunderschönen Feierabend nach Mal.
Ja, oder wenn es jemand morgens auf dem Weg zur Arbeit hört, das stelle ich mir ja vor, dann wünscht man natürlich einen guten Arbeitstag. Ne?
Also, oder Start in den Arbeitstag, genau.
Das stelle ich mir so jetzt vor, oder beim Joggen oder so. Also jedenfalls wünschen wir alle unseren Zuhörerinnen und Zuhörer ein Leben nach dem Podcast.
Und nach dem Steuerrecht.
Genau.
Okay, tschüss. Dann mach es gut und tschüss.